Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, es ist schön, wieder einmal in Edelwecht im Gottesdienst zu sein, noch dazu in dieser immer noch sehr schönen und hellen Kirche. Als ich hier anfing als Pastor, hatten wir ja noch die alte Kirche, schön mit Bänken und alles nach vorne ausgerichtet und nicht so schräg wie jetzt. Aber ich erinnere mich gut an die Bauzeit und an die Einweihung, die wir 2003 hier hatten und auch an die Freude und die Dankbarkeit, die wir empfunden haben, dass uns mit Gottes Hilfe ein so gutes Vorhaben gelungen ist. Ihr könnt euch immer noch freuen an diesen Räumen. Das finde ich toll. Gunther Blaschke hatte mich zum Jahresende gefragt, ob ich diesen Gottesdienst übernehmen würde. Das habe ich gerne zugesagt und dann habe ich geguckt, was ist denn heute nach den Ordnungen der Kirche dran und bin erst einmal erschrocken, ohne nachzugucken. Oh, Offenbarung, das muss ich nun nicht gerade bevorzugt haben. Jedenfalls habe ich mich dann dran gesetzt und gelesen und nachgedacht und gearbeitet und habe das doch ziemlich spannend empfunden. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen mit hineinnehmen kann in dieses Wort aus der Offenbarung. Steht noch ziemlich am Anfang, Kapitel 1, die Verse 9 bis 18. Ich, Johannes, teile als euer Bruder alles mit euch, was uns wegen Jesus widerfährt. Das Leid, die Herrschaft und die Standhaftigkeit. Ich war auf der Insel, die Patmos genannt wird. Dorthin musste ich gehen, weil ich Gottes Wort verkündet habe und als Zeuge für Jesus aufgetreten bin. Am Tag des Herrn ergriff der Geist Gottes von mir Besitz, und ich hörte eine laute Stimme hinter mir, die klang wie eine Trompete. Die Stimme sagte: Schreibe in ein Buch, was du siehst, und schicke es an die sieben Gemeinden. Nach Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und nach Laodicea. Ich drehte mich um zu sehen, wessen Stimme da mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter sah ich jemanden, der aussah wie der Menschensohn. Bekleidet war er mit einem langen Gewand, und um die Brust trug er ein goldenes Band. Sein Kopf und seine Haare waren strahlend weiß, wie weiße Wolle oder Schnee. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Bronze im Ofen und seine Stimme klang wie das Tosen von Wassermassen. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Sein Anblick blendete wie die Mittagssonne. Als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Er legte mir seine rechte Hand auf und sagte: Hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber sieh doch, ich lebe für immer und ewig und ich habe die Schlüssel, um das Tor des Todes und des Totenreichs aufzuschließen. Es geht euch sicher wie mir auch. Wir haben alle, wenn wir die Bibel aufschlagen, doch ganz bestimmte Lieblingsbücher oder Lieblingsworte. Bei mir ist das so, dass ich sehr gerne in den Psalmen lese und immer wieder schöne und mutmachende Gedanken darin finde. Und unter den Evangelien mag ich ganz besonders das Johannesevangelium. Wenn wir die Themen von heute nochmal aufnehmen, dann finde ich sie wieder bei Johannes 8, wenn Jesus sagt: Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, der bleibt nicht im Dunkeln, nicht in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Oder aus Johannes 14, wo Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und dann sagt er zu seinen Jüngern: Glaubt an mich und glaubt an Gott. Und so merkwürdig das klingen mag, mit diesen beiden Worten sind wir eigentlich schon ganz nahe dran an diesem Wort aus der Offenbarung, das ich für heute gelesen habe. Nein, die Offenbarung ist für viele von uns und auch für mich sicherlich nicht das Lieblingsbuch der Bibel und sie steht ja auch nicht umsonst ganz hinten, Aber immerhin, diesen letzten Vers, den ich gelesen habe, kennen wir alle gut. Das ist das Wort, mit dem wir die Ostergottesdienste beginnen. Christus ist der Erste und der Letzte und der Lebendige, der Auferstandene. Mir geht es immer wieder so, dass ich in Diskussionen mit anderen Christinnen und Christen erlebe, wie es eigentlich nur ganz wenige Worte oder Bücher in der Bibel gibt, die immer wieder auch zu Streit und zu Fragen und zu Glaubensrichtungen führen. Das ist einmal sicher die Schöpfung, das ist die Frage nach der Jungfrau Maria und natürlich die Offenbarung. Bei der Schöpfung, ihr kennt das, geht es um die Frage, sollen wir denn, wir nennen diese Leute Kreationisten, das ist gar nicht negativ, sollen wir denn glauben, dass das wortwörtlich zu verstehen ist, wie es da in den ersten beiden Kapiteln der Bibel steht? Oder sollen wir uns einfach daran freuen, dass die Bibel dieses großartige Zeugnis gibt, Gott ist der Schöpfer der ganzen Welt? Wie? Das ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber Gott ist der Schöpfer. Und die Jungfrau Maria spielt doch eigentlich für uns Christen, für evangelische Christen kaum eine Rolle. Aber dann höre ich, wie jemand mir sagt, wenn das schon nicht mehr wahr ist, was sollen wir denn überhaupt noch glauben? Und bei der Offenbarung ist es ganz ähnlich. Ist das nun ein Fahrplan, den einen zum Heil, den anderen aber bitteschön auch zum Unheil? Oder ist das ein Buch, das sich an Menschen richtet, die wie damals die Christinnen und Christen auch unter schlimmsten Verfolgungen litten und manchmal den Tod ertragen mussten? Die Mitte meines Glaubens hängt nicht an diesen Fragen. Die Mitte meines Glaubens ist Christus. Und den Christus, um den es dabei geht, den finde ich auch in diesen Worten der Offenbarung wieder. Wer schreibt da eigentlich? Ist einer, der von sich sagt, wie er heißt, der sagt, dass er so ein bisschen ins Exil gehen musste auf die Insel Patmos. Das liegt vor der Küste der heutigen Türkei. Und es ist einer, der dann Visionen hat, Worte hört, Bilder sieht und aufgefordert wird, aufzuschreiben, was ihm da gesagt wird. Dieser Johannes, der Name zumindest, taucht ja in den Überschriften zu den neutestamentlichen Büchern dreimal auf. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir diese drei miteinander verwechseln. Das ist einmal der Evangelist, der das Johannesevangelium schreibt, der so schreibt, dass es ganz anders ist als die übrigen Evangelien und der Christus ganz viele für uns auch äußerst wichtige Worte sagen lässt. Es ist dann einer, der sich der Älteste nennt und der schreibt an seine Gemeinden drei ganz kleine Briefe. Die Briefe des Johannes, den ersten, zweiten und dritten. Eigentlich kennen wir nur eine Stelle wirklich gut daraus. Wir nennen das manchmal das kürzeste Evangelium. Gott ist die Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist die Liebe. Ältester heißt er, weil ja bis heute die leitenden Schwestern und Brüder in den Gemeinden Älteste genannt werden. Und das ist er, ein Gemeindeleiter. Und dann zuletzt dieser Johannes, um den es heute geht. Der Seher, der Visionär, der Träumer, der am Ende des ersten Jahrhunderts lebt und seine Geschichte aufschreibt. Aufschreibt, was er gesehen und gehört hat, was ihm in Visionen zuteil geworden ist. Offenbarung, Apokalypse heißt das ja im Griechischen, bedeutet eigentlich Enthüllung, dass jemand Geheimnisse aufdeckt, dass jemand den Willen Gottes enthüllt, dass jemand Gottes Denken über diese Zeit, über die Menschen, über die Welt enthüllt. Aber uns erscheint die Offenbarung manches Mal wie ein Buch mit sieben Siegeln. So wird sie ja einmal selbst genannt von Johannes. Sie ist an 7 Gemeinden geschrieben. Alles Gemeinden in der damaligen römischen Provinz Asia, das ist die heutige Türkei. Und diese Gemeinden werden namentlich angeschrieben. Es ist eine Zeit, wie sie kein Mensch sich gewünscht hätte. Christenmenschen in den Gemeinden, in den Kirchen erst recht nicht. In Rom herrschte zu dieser Zeit der Kaiser Domitian. Und er war nicht einfach nur ein Herrscher, wie andere das auch sind, ein Kriegsherr, wie andere auch, ein Gewalttäter, ein Unterdrücker, wie viele andere vor und nach ihm eben auch, sondern Domitian ließ sich als Gott verehren. In den Städten, in den Gemeinden, überall in seinem Reich wurden auf öffentlichen Plätzen Statuen mit seinem Bild aufgestellt. Und die Leute wurden aufgefordert, ihm zu huldigen und ihn als den Kaiser Domitian, den Göttlichen, zu verehren. So fremd ist uns das gar nicht. Es gab vor gar nicht so langer Zeit, geschichtlich gesehen, auch bei uns eine Phase, in der das Heil nicht von Christus, sondern von einem anderen erwartet wurde und dem dieses Heil immer wieder zugerufen wurde. Die Offenbarung ist ein Buch, das wenig klare Worte findet. Ein Buch, in dem wir immer eine ganz wichtige Aufgabe erfüllen müssen. Wir dürfen und wir müssen ein Bilderrätsel lösen. Wir müssen verstehen, was die Symbole, die Johannes dort nennt, eigentlich bedeuten. Wir müssen sie verstehen und enträtseln. Er schreibt von 7 Siegeln, von 7 Trompeten, von 7 Schalen, von dem Drachen und dem Tier, von der Hure Babylon und ganz am Ende von dem himmlischen Jerusalem. In dem Wort von heute sind es 2 Bilder, die eine ganz wichtige Rolle spielen. 2 Symbole, könnten wir sagen, die ganz wichtig sind. Das erste finden wir wieder, wenn wir noch einmal auf Jesus hören, der gesagt hat: Ich bin das Licht für die ganze Welt. Wer mir folgt, der wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern der wird das Licht des Lebens finden. Dieses Licht ist das eine große Bild, von dem Johannes hier schreibt. 7 goldene Leuchter. Natürlich, er leuchtet, ganz klar. Und diese Gestalt, die er sieht, hat ein goldenes Band um das Gewand und es strahlt und funkelt von diesem Band her. Es ist eine strahlend weiße Gestalt, weißer, als man sich das vorstellen kann, so, dass dieses Licht schon blendet. Er hat Augen wie lodernde Flammen, Füße wie glühende Bronze und er hält 7 leuchtende Sterne in der Hand. Einfach eine Lichtgestalt, von der da die Rede ist. Johannes kann gar nicht anders. Der muss sich umdrehen und will sehen, wer dort mit ihm redet, aber dann bricht er wie tot zusammen. Den lebendigen Gott, das muss auch er erfahren, kann man nicht sehen. Dem lebendigen Gott kann kein Mensch in die Augen sehen, darunter würden wir zugrunde gehen. Das ist anderen in biblischen Geschichten auch erzählt, als Mose auf dem Sinai war, um die Gebote für Israel zu empfangen, konnte er Gott auch nicht in die Augen und ins Gesicht sehen. Er musste sich umdrehen und zuhören, was Gott ihm da zu sagen hat. Und als Elia Gott sehen wollte, hat Gott ihn in eine kleine Felsenhöhle gestellt und ihm gesagt: Du darfst nur hinter mir hersehen, wenn ich vorbeigehe. Von Angesicht zu Angesicht geht das nicht. Das kannst du nicht, kein Mensch. Und wie wir es heute gehört haben im Evangelium zu diesem Sonntag, auch die Jünger, sie wären wohl gerne geblieben auf diesem Berg der Verklärung und hätten weiter diese leuchtende Gestalt Jesus bewundert, Aber Jesus unterbricht das Ganze und sagt, wir gehen wieder nach unten. Wir gehen wieder in das Leben zurück, in den Alltag. Auch wenn das da gar nicht so leuchtend und strahlend ist, auch wenn es dort manchmal nur Grau in Grau zu finden gibt. Das ist es, was Johannes auch sieht. Eine Lichtgestalt. Er sieht Christus. Er sieht den Christus, der über sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Er sieht einen Menschensohn, wie er sagt, aber das ist nicht einfach ein Sohn irgendeines Menschen, sondern das ist ein uralter Titel, der schon im Alten Testament für den Christus gebraucht wurde. Er sieht den Sohn Gottes. Also nun steht er vor ihm, vor Christus, dem Licht der Welt. Dieser Christus holt die Welt heraus aus der Finsternis. Dieser Christus stellt uns in das Licht der Liebe Gottes und der Gnade Gottes. Und darum hört auch Johannes diese Worte, die so viele vor ihm schon gehört haben. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Es ist nichts Schreckliches, was dir begegnet. Es ist nicht ein schrecklicher, vernichtender Gott, mit dem du es zu tun hast. Es ist Christus, das Licht der Welt. Darum fürchte dich nicht. Der Jesus, den die 12 Jünger und die vielen anderen Anhängerinnen und Anhänger Jesu damals erlebt haben, der Jesus, der von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, der steht auch am Ende aller Zeit. Damals haben die Gemeinden, diese 7, von denen die Rede ist hier, aber auch viele andere Gemeinden, so etwas wie eine ganz tiefe Finsternis erlebt. Etwas, das wir uns ganz sicher nicht wünschen würden. Von materieller Not der Leute ist da nicht die Rede, aber von einer echten Not für ihren Glauben. Sie wurden unterdrückt, sie wurden verfolgt. Das Christentum, der christliche Glaube, war nicht anerkannt. Es war nicht einfach gesagt, glaub doch, was du willst, ganz egal, so wie heute. Und es war auch nicht gesagt, dass das erlaubt ist, eben diesem Bekenntnis zu Christus zu folgen. Gemeinden, Christenmenschen wurden verfolgt. Und ihr Bekenntnis war oft genug und immer wieder gefordert. Und das Bekenntnis konnte das Leben kosten. Das können wir uns heute kaum vorstellen. Für uns ist das so selbstverständlich, dass wir Gemeinde sind. Für uns ist das so selbstverständlich, dass wir sonntags zum Gottesdienst gehen können und es interessiert überhaupt keinen. Es bedeutet nichts, ob wir dahin gehen oder es lassen. Es hat nichts mit unserem Leben zu tun. Es ist keine Gefahr. Es kostet uns eigentlich nichts. Damals war die große Frage, wer ist denn der Kyrios? Kyrios, dieses griechische Wort, das kennen wir zum Beispiel, wenn wir Kyrie eleison singen, Herr, erbarme dich. Es geht um den Herrn, aber nicht einfach nur um den Herrn Meier, Müller, Schulz oder sonst irgendwie etwas. Es ist nicht einfach nur eine freundliche Anrede, sondern es geht um den einen Herrn über alle Welt und über alle Geschichte und über alle Menschen. Das ist der Kyrios. Wer ist das? Ist das der Kaiser in Rom, tausende Kilometer weit weg, auch von diesen Gemeinden, der sich als Kyrios, als Gott, als Heilsbringer verehren und anbeten lässt? Oder ist es der eine Gott, von dem schon die Bibel Israels erzählt und von dem auch Christus erzählt? Wer ist der Kyrios, der Kaiser oder der Christus? Ich denke, es ist gut, dass wir heute andere Zeiten erleben, aber auch wenn für uns Glaube so viel einfacher geworden ist, lasst uns immer daran denken, dass es genug Menschen, genug Christen und Gemeinden in dieser Welt gibt, die immer noch wegen ihres Glaubens unterdrückt und verfolgt werden. Die Offenbarung des Johannes ist so etwas wie ein Trostbuch für diese Menschen. Lasst euch trösten, sagt Johannes. Haltet fest am Glauben, fürchtet euch nicht, habt Mut. Aber am Glauben bleiben, Das ist dann gar nicht so einfach, wenn es wirklich schwierig wird, seinen Glauben zu formulieren. Das letzte Wort, das erzählt Johannes in seinem Buch. Und auch hier, das letzte Wort hat immer Gott. Es gibt eine Macht, die ist größer als alles, was diese Welt bedroht. Auch wenn das Böse groß ist, die Stunde des Christus kommt. Die Stunde des Lichtes kommt. Das ist Gottes Versprechen an diese Welt. Die Welt geht nicht ins Dunkel, sondern das Licht der Welt kommt ihr entgegen. Und das zweite Symbol, das wir finden in unserem kleinen Abschnitt, ist eigentlich ein Alphabet von A bis Z, sagt er. Von Alpha bis Omega, nach dem griechischen Alphabet, von Anfang bis Ende, Christus. Wenn die Geschichte dieser Welt einmal durchbuchstabiert ist, dann steht Christus da, sagt Johannes. Dann hat der Auferstandene das letzte Wort. Und der Auferstandene, so hören wir das in diesem österlichen Wort dann wieder, der schließt keine Türen zu, sondern der öffnet die Tür des Lebens. Diesem Jesus, dem, der die Tür zum Leben weit aufmacht, diesem Jesus Christus sollen wir glauben. Wir sind nicht wie Jesus. Jesus war in der Wüste und wurde vom Satan auf die Probe gestellt mit seinem Glauben, und er hat den Test bestanden. Wir sind in unserem Glauben immer gefährdet und wir bleiben das. Wir sind immer herausgefordert, unseren Glauben zu bestätigen und neu zu formulieren. Luther hatte vor 500 Jahren für seine Zeit eine ganz zentrale Frage formuliert: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Heute haben wir andere Fragen. Viele Menschen fragen sich heute: Wie kann Gott das eigentlich zulassen? Wie kann Gott das, was in dieser Welt und in unserem Leben passiert, eigentlich zulassen? Wie kann Gott zulassen, dass es Menschen mit bösen Absichten an der Macht gibt, an den Zentren der Macht? Wie kann Gott zulassen, dass Menschen eine solche Armut erleben, dass sie sich nur noch auf den Weg machen können, hierher, zu uns? Wie kann Gott zulassen, dass Naturkatastrophen das Leben bedrohen oder Bürgerkriege, Kriege und Terroranschläge immer wieder das Leben vieler kosten? Wie kann Gott zulassen, dass es Krankheiten gibt, die unser Leben bedrohen? Wie kann Gott zulassen, dass Menschen, die uns lieb sind, viel zu früh sterben? Wie kann er zulassen, dass wir in unseren Beziehungen auch erleben, dass sie scheitern? Wie kann Gott das Unglück zulassen, dass Menschen, manchmal uns selbst, trifft? Was macht unseren Glauben aus? Das ist Christus. Der Christus, von dem wir hier hören. Er ist uns auch in Schwierigkeiten und im Leid nahe, weil er das Kreuz auf sich nahm. Und er ist unser Leben, weil er der Auferstandene ist. Wie damals die Gemeinden sind wir auch eingeladen, dass wir Vertrauen wagen dürfen. Vertrauen zu dem Christus, der das Licht der Welt ist, für alle Ewigkeit. Vertrauen wagen zu dem Christus, der das Leben der Welt ist, unser Leben heute und für alle Zeit. Das wollen wir tun. Vertrauen wagen, dem Licht der Welt glauben, dem Leben der Welt glauben. Amen.